Wir machen direkt weiter mit Frauke Banse, die 3 Jahre lang Kollegin von uns bei Medico war. Sie ist Politikwissenschaftlerin und promoviert zurzeit zur Strategie westafrikanischer Gewerkschaften im Umgang mit den Economic Partnership Agreements, die von der EU gerade durchgesetzt werden. Sie spricht deshalb jetzt hier auch nicht nur zu ihrer wissenschaftlichen Arbeit, sondern auch zu dem Feld politischer Aktion, in dem sie selbst verwickelt ist. Bitte.
Ja, die Geschichte der sogenannten Economic Partnership Agreements, kurz EPAs, lässt sich auf dreierlei Weise erzählen. Hinter jeder Erzählung verbirgt sich eine andere Analyse und auch eine andere Strategie damit und andere Handlungsoptionen. Und ich glaube, dass diese... Moment, ich bin noch ein bisschen... Ich glaube, dass diese drei Möglichkeiten sowohl paradigmatisch für NGO-Kampagnen sind, als auch noch einmal spezieller für Kampagnen, die sich mit Afrika beschäftigen. Ich selbst arbeite in dieser Kampagne, nämlich für ATTAC, in der deutschen Sektion der Stop-EPAS-Kampagne, und es ist deswegen vielleicht auch so ein kleiner Erfahrungsbericht. Also die Geschichte Nummer 1, wie man die EPAS erzählen könnte, beginnt mit dem Abkommen von Cotonou im Jahr 2000. In diesem Abkommen regelt die Europäische Union ihre Beziehung mit ihren ehemaligen Kolonien in Subsahara-Afrika, der Karibik und des Pazifik, den sogenannten AKP-Staaten, neu. Dieser Vertrag zielt offiziell darauf ab, dass in diesen Ländern die Armut bekämpft wird, für Good Governance gesorgt wird und diese Länder endlich in den Weltmarkt integriert werden. Die EPAs sind Teil dieser Abkommen und sollen die Integration in den Weltmarkt fördern. Weil dafür nach Meinung der Europäischen Union die AKP-Staaten die Importzölle für europäische Produkte senken sollen, bieten sie ihnen als Anpassungshilfe und Ausgleichszahlung an, um ihre Staatshaushalte wieder aufzufüllen, die sozusagen durch diese Zollausfälle verloren gegangen sind. In der Hochglanzbroschüre des Entwicklungshilfeministeriums werden die EPAs dann auch so angepriesen, dass sie den AKP-Staaten helfen, neue Steuersysteme zu etablieren, Transparenz in ihren öffentlichen Beschaffungsmaßnahmen herzustellen und nachhaltige Investitionsregeln aufzustellen. Verbleibt man in dieser ersten Erzählung des Vertrages von Cotonou, und einige recht große europäische NGO tun das auch, dann glaubt man auch dem Versprechen an die Armutsbekämpfung und an das Versprechen des Good Governance. Und dann fordert man innerhalb dieser Logik höhere Kompensationsleistungen für die beträchtlichen Löcher in den öffentlichen Haushalten, die eben durch diese Zollausfälle entstehen. Und es gibt lange Listen für sensible Produkte, die von diesen Zollen ausgenommen werden sollen. Und dann geht es eben darum, die EPAs für die Armen brauchbar zu machen. Oder wie eben eine Konferenz hieß, Making EPAs Work for the Poor. Dieser ersten Deutung folgend kann man der EU das Versprechen der Armutsreduzierung nicht zuletzt deswegen glauben, weil Afrika für die EU eigentlich kein besonders interessanter Handelspartner ist. Hauptadressat der Kampagnenarbeit ist dann das BMZ, was Deutschland innerhalb der Europäischen Union in den Verhandlungen vertritt, und eben die Europäische Kommission. Das wesentliche Ziel dann wird eben darauf verwiesen, dass das wesentliche Ziel der EPAs doch sei, diesem Cotonou-Vertrag eben folgend, das sei eben Entwicklung, und die Kommission, so Zitat, is not behaving properly. In der Öffentlichkeitsarbeit wenn sie denn überhaupt stattfindet, dann die Geschichte des afrikanischen Kleinbauern erzählt, der von den Zollreduktionen betroffen ist und der in der Tat, und das ist wahr, von Armut betroffen ist, bedroht ist. Und es geht eben darum, dass auch ihm die EPAs etwas nutzen sollen. Soweit die erste Erzählung. Die zweite Erzählung bezieht sich auch auf Cotonou, es geht auch gar nicht anders, weil da die EPAs nun mal eingebettet sind. Sie benimmt aber auch Bezug zum Beispiel auf die Konferenz von Cancun im Jahr 2003. Ihr erinnert euch vielleicht, auf dieser WTO-Konferenz weigerte sich ein breites Bündnis von Entwicklungs- und Schwellenländern, die sogenannten Singapur-Themen in die WTO aufzunehmen und somit Investitionen, öffentliches Beschaffungswesen und Wettbewerbsrecht zu liberalisieren. Wenn man die EPAs unter diesem Aspekt anguckt, entschlüsseln sich so ein bisschen die blumigen Worte des BMZ, denn dann stellt sich heraus, dass die EU hier versucht, durch die EPAs das durchzusetzen, was innerhalb der multilateralen WTO eben nicht möglich war, nämlich eine Liberalisierung von ausländischen Direktinvestitionen inklusive fast vollständigen freien Kapital- und Gewinntransfer ins Ausland ohne jegliche ökonomische und soziale Notwendigkeitsprüfung, ohne Auflagen, welche Regionen bedient werden müssen, ohne Verpflichtung der Beschäftigung heimischen Personals, ohne Sozialauflagen oder Umweltauflagen. Unter der Liberalisierung des Beschaffungswesens verbirgt sich letztendlich, dass alle staatlichen Aufträge sich allein Effizienzkriterien auszurichten haben und dass so etwas wie soziale oder ökologische Auftragsvergabebedingungen irgendwie eine Rolle spielen könnten. Das nennt dann das BMZ Transparenz. Ist ja auch leicht, die Transparenz hier festzustellen. Die Liberalisierung des Wettbewerbsrechts meint, dass alle Eigentumsformen, ob nun Genossenschaft oder Aktiengesellschaft, vollständig gleich behandelt werden. Der EU geht es aber nicht nur um die Durchsetzung dieser Singapur-Themen, also dieser drei Themen. Es geht ihr auch um die Weiterführung bisher in der WTO, bereits in der WTO festgelegten Handelsverträge, nämlich zu Dienstleistungen und geistigem Eigentum. Und jetzt kurz zum Dienstleistungssektor, soll jetzt kein EPAS-Referat hier werden. Das heißt dann, dass die EU versucht, über die EPAS den Dienstleistungssektor, der innerhalb des bestehenden WTO-Abkommens etwas schleppend vorangeht, hier substanziell zu öffnen, das heißt Transport, Banken, Versicherungen, Rechnungswesen, Müllabfuhr, Bildung, Wasserversorgung, Gesundheit etc. etc. für private und ausländische Konkurrenz zu öffnen. Da das aber angeblich, so die Protagonisten der zweiten Erzählung, so schwierig darzustellen ist, wird in der Öffentlichkeit und eben das öffentliche Interesse vor allem dadurch geweckt wird, wenn man Afrika mit Armut verbindet, verbleibt auch die zweite Erzählung dann in ihrer Öffentlichkeitsarbeit bei den Auswirkungen der Zollsenkung für die afrikanischen Kleinbauern. Mit Glück findet man vielleicht dann Verweise darauf, dass die EPAs eben dann international gültiges Rechtswerk darstellen und dass eine Rücknahme von Privatisierung, also nach Kämpfen wie im bolivianischen Cochabamba, dann unter hohe Vertragsstrafen gestellt werden. Mit Glück findet man vielleicht auch noch die Verbindung der Liberalisierung von Finanzdienstleistungen für die Kreditvergabe an Kleinbauern. Was man aber nicht mehr findet, sind zum Beispiel die Frage, zu welchen Konditionen denn die großen Minengesellschaften ihre Kredite bekommen. Wie hoch ihre Zinsen sind, nämlich sehr gering. Ja, die Protagonisten dieser zweiten Erzählung beschäftigen sich dann auch vor allen Dingen, mit Briefe schreiben und weiteren Empfehlungen an das Ministerium, Broschüren möglichst auf Englisch und weiteren Konferenzen für weitere Experten. So, die dritte Erzählung ist ähnlich, ein bisschen damit verwandt. Sie fängt auch kann in Cancun anfangen, die kann natürlich auch viel früher anfangen lassen, aber sie versucht, die strategischen Interessen der Europäischen Union hinter den EPAs zu analysieren und eben auch strategisch in Szene zu setzen. Denn durch diese Verträge mit Afrika lässt sich das Bündnis von Cancun, das ja wie gesagt die WTO-Konferenz scheitern ließ, am besten knacken. In Afrika ist der Kapitalismus am schwächsten entwickelt. Hier gibt es wenig nicht exportorientierte Unternehmen und recht schwache Gewerkschaften. Hier sind niedrige Standards in Verträge zu schreiben, als wichtiger Bezug für andere Economic Partnership Agreements, die die EU schon für andere Regionen dieser Welt plant. Denn ja, die EPAs sind Teil eines größeren Projekts, von dem die Europäische Kommission so freundlich war, sie auch 2006 einmal niederzuschreiben und zu veröffentlichen. Und hierin wird deutlich, dass die EU eben weitere Freihandelsabkommen plant, aber auch eingesteht, dass um von anderen Regionen dieser Welt Freihandel einfordern zu können, muss, so die Europäische Kommission ganz offen, auch in Europa weitere Liberalisierung, Privatisierung sowie Flexibilisierung des Arbeitsmarktes durchgesetzt werden. Das nennt sich dann Global Europe Competing in the World. Wenn man diese Verbindung zieht, dann kann man den armen Kleinbauern im Senegal mit der Arbeiterin der Tomatenfabrik in Ghana, dem Studenten in Kamerun und auch, und darum geht es mir hier, mit der Plusverkäuferin in der Frankfurter Kaiserstraße oder der Bachelorstudentin in Kassel in Verbindung setzen. So ließe sich eben Solidarität nicht nur über Mitleid buchstabieren, sondern über gemeinsame Betroffenheit. Adressaten einer so verorteten Kampagne gegen die EPAs sind dann vor allen Dingen Parlamente, denn es ist hier zentral, endlich Öffentlichkeit herzustellen in den sehr regierungszentrierten Prozess und eben Kontrolle von Regierung und Europäischer Kommission einzufordern. Und mit dieser Verordnung kann man eben auch raustreten aus der entwicklungspolitischen Ecke und zum Beispiel bündnisfähig werden für Gewerkschaften. Dass das nicht ganz leicht ist, weiß ich aus eigener Erfahrung. Das hat einmal damit zu tun, dass trotz aller Darstellung der Zusammenhänge immer noch sehr punktgenau agiert werden muss und gegen den E-Pass mobilisiert werden muss und nicht gegen eine Kampagne, für eine Kampagne gegen die kapitalistische Globalisierung. Das ist erfahrungsgemäß nicht ganz so schlagkräftig. Und natürlich sind das auch persönliche und institutionelle Kapazitäten, die das alles ein bisschen erschweren. Es hat aber auch mit dem Selbstverständnis entwicklungspolitischer NGOs zu tun, die den Glauben an öffentlichen Druck und vor allen Dingen soziale Bewegung verloren haben. Ich schätze das Detailwissen und die Hilfsbereitschaft meiner NGO-Kolleginnen sehr, aber leider sind viele von ihnen Experten, die sich lieber mit anderen Experten treffen, ob nun von Regierung oder eben anderen NGOs. Stattdessen wäre es ihre Aufgabe, meiner Meinung nach, das Komplizierte einfach zu machen und lebensweltliche Verbindungen herzustellen. Denn wenn der Einzelhandelsbereich in Ghana geöffnet wird, werden Händler verdrängt und es wird nur noch von großen Agrofirmen gekauft werden. Die Geschichte kennen wir von Lidl, Plus, Edeka und so weiter. Die gleiche Verbindung kann man nun zum Verkauf der Sparkassen, zum Fall Nokia und dem Investitionsrecht, zur Bindung öffentlicher Aufträge an Tarifstandards und so weiter herstellen. Das E-Pass ärmer machen ist wahr. Aber erzählt man nur das allein, bleiben wir in der entwicklungspolitischen Ecke und Solidarität lässt sich so nur sehr beschränkt leben. Und es kann eben auch unterschiedliche Armuts- und Ausgrenzungserfahrungen gegeneinander ausspielen. Es geht meiner Meinung nach darum, Kämpfe miteinander zu verknüpfen und um jetzt auch nochmal dankbar auf Michael einzugehen, gemeinsame Interessen mit moralischer und gemeinsamer Empörung zu verknüpfen, um dann eben die allumfassende Logik kapitalistischer Entwicklung aufzuzeigen und gemeinsam solidarisch gegen sie zu kämpfen. Vielen Dank.